Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt Sie heute Antje Allroggen. Guten Tag. Altes bewahren, ohne zu verfälschen, das will der Denkmalschutz. Doch wie geht er vor, wenn Details an einem historischen Gebäude gut erhalten, aber kulturpolitisch nicht mehr zu verantworten sind? Wie jetzt diskutiert im Falle einer Saudarstellung an der Wittenberger Kirche. Heute verstanden als frühes Zeichen eines ausgeprägten Antisemitismus. Darf so etwas entfernt werden oder soll es bleiben? Und was passiert, wenn Kunst an der Verbesserung der Welt beitragen will? Darüber verhandelt gerade die Biennale in Wien. Auch dazu mehr im Laufe dieser Sendung. Zu Beginn aber geht es nach Paris, bei der brennenden Kathedrale von Notre-Dame. Da ging es um die Frage, wie viel Rekonstruktion von verschwundenem Kulturgut überhaupt möglich ist. Und das am besten innerhalb von nur 5 Jahren. So zumindest will es der französische Staatspräsident Emmanuel Macron. Viele haben daraufhin vor einem falschen Ehrgeiz gewarnt, denn die Sicherungsarbeiten dauern auch 6 Wochen nach Ausbruch des Feuers noch an. Trotzdem wurde jetzt ein Gesetz zum Wiederaufbau der Kathedrale vom französischen Senat angenommen. Nach mehrstündiger Debatte stimmten die Senatoren in der vergangenen Nacht für den Entwurf. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Frankreich-Korrespondenten Jürgen König. Guten Tag nach Paris.
Guten Tag, Frau Allroggen.
Was ermöglicht denn das gerade verabschiedete Gesetz zum Wiederaufbau genau?
Es ermöglicht, dass gebaut wird. Auch der Wiederaufbau in 5 Jahren soll damit ermöglicht werden, wenn auch unter sehr viel größerer Kontrolle und unter sehr viel restriktiveren Bedingungen, als das ursprünglich geplant war. Der umstrittenste Teil des Gesetzentwurfs war der Artikel 9, der vorsah, dass man beim Bau von den bestehenden Vorschriften zu Stadtplanungs- und Umweltfragen, zum Denkmalschutz, zum Umgang mit dem Kulturerbe, dass man davon abweichen konnte. Dieser gesamte Artikel 9 wurde vom Senat gestrichen. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Präsident Macron hatte ja nur kurze Zeit nach dem Brand ja geradezu angekündigt, in 5 Jahren wird der Wiederaufbau von Notre-Dame abgeschlossen sein. Er hatte dazu einen 70-jährigen früheren Vier-Sterne-General zu einer Art Generalunternehmer gemacht. Das Gesetz für den Wiederaufbau, also der Entwurf, lag nur wenig später auf dem Tisch. Und da haben eben Kunsthistoriker, Architekten, Journalisten, Institutionen vom Kulturministerium bis zur UNESCO gesagt, also Moment, so geht's ja nun nicht, dass hier ein Präsident alles an sich reißt. Und genau das wird jetzt durch dieses veränderte Gesetz korrigiert. Bei Umwelt- und Denkmalschutzvorgaben wird es gar keine Ausnahmen geben, bei anderen Einzelfragen schon, wenn auch unter strenger Aufsicht unabhängiger Prüfer. Und auch soll eine öffentliche Einrichtung unter Führung des Kulturministeriums geschaffen werden, die den gesamten Wiederaufbau überwacht.
Gibt das Gesetz denn auch Hinweise darauf, wie genau renoviert werden soll, wie originalgetreu es sein soll zum Beispiel?
Ja, und es sind nicht nur Hinweise, sondern ganz konkrete Vorgaben, die das Gesetz da macht. Nämlich, Notre Dame soll genau so wieder aufgebaut werden, wie es zuletzt stand. Also, wie es heißt, der letzte bekannte visuelle Zustand der Kathedrale muss, das ist jetzt Gesetz oder soll Gesetz werden, muss wiederhergestellt werden.
Also mit Vierungsturm, der auch wieder aufgebaut wird.
So ist es, das schließt den Wiederaufbau des Vierungsturms mit ein, was wieder mal die schöne Frage aufwirft, was im Falle Notre-Dame originalgetreu bedeutet. Dieser Vierungsturm ist ein Werk, wenn man so sagen will, von Eugène Viollet-le-Duc. Der war Architekt, Kunsthistoriker, Denkmalpfleger, er starb 1879, war eine Institution in Frankreich. Dutzende mittelalterliche Bauwerke hat er restauriert und dabei teilweise sehr verändert. So wie der Wiederaufbau von Notre-Dame jetzt vorgesehen ist, wäre das die Wiederherstellung einer Ästhetik des späteren 19. Jahrhunderts, also nicht der Gotik, was, wie ich vermute, sogleich die Kritiker auf den Plan rufen wird.
Was werden die dann sagen?
Naja, die werden genau diese Originalitätsdiskussion wieder beginnen. Also warum, wenn man schon so etwas macht, warum orientiert man sich dann nicht wirklich am Originalbau, an der gotischen Kathedrale? Staatspräsident Macron hat einmal geäußert, er wünsche sich einen, wie er es nannte, erfinderischen Wiederaufbau. Er hat das, soweit ich weiß, nicht präzisiert. Er sprach von einer Verbindung von Tradition und Moderne mit respektvollem Mut. Dabei bezog er sich ausdrücklich auf Eugène Viollet-le-Duc. Was ihm vorschwebt, ist, dass man sehr wohl auch darüber nachdenken könnte, der Kathedrale ein Dach zu geben, das erkennbar aus dem 21. Jahrhundert stammt. Das wäre dann so eine Verbindung von Tradition und Moderne. Die Regierung will für den Wiederaufbau von Notre-Dame einen internationalen Architektenwettbewerb ins Leben rufen. Nach dem jetzt veränderten Gesetzestext dürfte das allerdings, wie ich meine, ziemlich sinnlos sein, wenn eh schon feststeht, dass alles am Ende genauso aussehen soll, wie es zuletzt war.
Der französische Senat hat einem Gesetz zum Wiederaufbau von Notre-Dame zugestimmt und darüber sprach ich mit Jürgen König. Vielen Dank. Und von Notre-Dame in Paris ins sachsen-anhaltinische Wittenberg zu einer anderen Kirche. Eine Predigtkirche der Reformation. Sie gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Von sich reden macht die Kirche aber gerade, weil sich an ihrer Fassade ein Relief einer sogenannten Judensau befindet. An der südlichen Außenwand deutlich sichtbar. Das Sandsteinrelief von 1280 zeigt also eine Sau, an deren Zitzen Menschen saugen, die leicht als Juden zu identifizieren sind. Und ein Rabbiner blickt ihr tief unter den Schwanz. Ein Mitglied der jüdischen Gemeinde Berlin hatte per Klage erreichen wollen, dass die Plastik entfernt wird. Juden würden durch die Darstellung erniedrigt. Ende vergangener Woche hatte daraufhin das Landgericht Dessau-Roßlau entschieden, dass die Plastik bleiben dürfe. Sie stelle keine Beleidigung dar und könne deshalb hängen bleiben. Heute geht in Wittenberg eine Expertentagung zu Ende, die sich der hitzigen Debatte angenommen hat. Wie kontrovers wurde denn über den Wittenberger Fall diskutiert? Das habe ich die Kunsthistorikerin Insa Christiane Hennen heute Nachmittag gefragt.
Es war insofern kontrovers, als die Befürworter einer Abnahme des Objekts sich sehr stark gemacht haben und das aus sehr verschiedenen Perspektiven, also unter anderem psychoanalytischer Perspektive, damit auseinandergesetzt haben. Weniger kontrovers war es eigentlich nur insofern, als die Befürworter des Verbleibs in der Minderzahl waren.
Spiegelt nicht ganz den Richterspruch sozusagen, den es dazu gab, wieder.
Nein, also eine sehr aufgeheizte Stimmung durchaus. Wobei versucht wurde in den Diskussionen, das dann doch zu versachlichen, sagen wir es mal so.
Um das Ganze einordnen zu können und zu verstehen, warum das Ganze so eine angeheizte Debatte ist, muss man dann ja doch zurückgehen und die Rezeptionsgeschichte ein bisschen aufrollen. Lassen Sie uns mal 1280 beginnen. In diesem Jahr wurde das Relief gefertigt. Hatte das damals schon eine judenfeindliche Intention?
Latent bestimmt. Aber man muss dazu sagen, das war eher im Sinne einer Fremdenfeindlichkeit, denn es war ein Werk, das für eine christliche Gemeinde geschaffen wurde. Also auch die Juden, die in der Stadt in der Zeit lebten, hatten keinen Zutritt zu dem eingefriedeten Kirchhof, also konnten das Objekt gar nicht sehen. Und die Juden waren gleichzeitig die einzigen Fremden sozusagen. Das heißt eigentlich die einzige Gruppe, gegen die man sich abgrenzen konnte, wenn man sich abgrenzen wollte.
Also heißt das, dass das Relief damals an anderer Stelle sich befand als heute?
Es hat sich damals an einer anderen Stelle am Kirchengebäude befunden, also wahrscheinlich auf der Nordseite, also jetzt ist es auf der Südseite. Und wichtig ist eben, dass es Teil eines Bildprogramms war.
Und erst später kam eine Inschrift hinzu, die man heute auch noch sehen kann.
Und das ist eigentlich der springende Punkt. Und das ist auch das, was die Wittenberger Sau von anderen vergleichbaren Darstellungen unterscheidet. Das Objekt wurde 1570 versetzt und wurde dann mit zwei Inschriften auf der Außenseite ergänzt und auf der Innenseite in einem sehr besonderen Raum. Dort wurde auch eine Inschrift angebracht.
Jetzt müssen Sie noch eben sagen, was auf dieser Inschrift überhaupt zu lesen ist.
Ja, also die Inschriften auf der Außenseite sind einerseits eine sehr lange lateinische Inschrift, die sich gegen die Katholiken richtet. Also dort heißt es sinngemäß, dies ist mein Bethaus, das Martin Luther 1517 von den papistischen Räubern gereinigt hat. Also eine starke Polemik gegen die Katholiken. Mhm. Und über der Figurengruppe mit der Sau befindet sich die Inschrift Rabbini Shem Hamforas. Das ist ein direkter Bezug auf die Schrift vom Shem Hamforas, die Martin Luther 1543 veröffentlicht hat und wo er eben sagt, dass der Jude bzw. der Rabbiner im Hintern der Sau seinen Talmud erkenne. Also das ist die göttliche Wahrheit und das ist natürlich wirklich nicht mehr eigentlich zu überbieten an Polemik gegen Juden und ist dann in dem Moment auch wirklich stark judenfeindlich und sehr zugespitzt, also viel mehr auf ein viel, viel schlimmer in der Aussage als eben 1280.
Wenn die Figurengruppe, wie Sie es gerade geschildert haben, schon zu Luthers Zeiten eine antisemitische Neudeutung erfahren hat, warum hat man sich nach Luther nie damit befasst oder hat man das getan?
Das hat man getan, indem man diese lutherische Deutung gewissermaßen zum verbindlichen Aussage dieser Gruppe erklärt hat.
Ist denn all das nicht aufgefallen, jetzt zu den großen Jubiläumsfeiern im Lutherjahr, die ja auch in Wittenberg natürlich stattfanden? Oder ich meine, die Debatte um die Sau gibt es ja schon seit einiger Zeit.
Also die Forschung hatte sich früher, also bis vor 2 Jahren, würde ich sagen, mit den Inschriften und dem Schwein nicht intensiver beschäftigt. Und wir haben, also wir, meine Kollegen und ich an der Stiftung Leukorea, haben in den letzten 10 Jahren uns mit der ganzen Stadt beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang wurde auch klar, dass diese Fixierung auf Luther als Helden im 16. Jahrhundert setzt diese Fixierung ein. Und die überschattet die ganze Rezeption der Reformationsgeschichte und auch der Stadtgeschichte.
Die Wittenberger Kirche ist ja nicht die einzige Kirche in Deutschland mit einem sogenannten Schmähbild. Es gibt ja durchaus weitere drastische Darstellungen, etwa auch im Kölner Dom oder in Königslutter. Was passiert denn jetzt mit all diesen Darstellungen nach der Wittenberger Debatte? Muss das alles weg oder darf das alles bleiben?
Also ich glaube, also als Kunsthistoriker und Denkmalschützer auch kann ich natürlich nur dafür plädieren, dass es bleibt. Es ist aber natürlich ganz wichtig, dass diese Bildwerke erklärt werden und dadurch eben dann auch wieder eine historische Distanz ermöglicht. Und natürlich können wir uns heute nur davon distanzieren, von diesen Aussagen, aber wir dürfen nicht zulassen, dass es dann zu einer Art Bildersturm führt, weil die Probleme, dass es auch heute antisemitische Haltungen gibt, lassen sich damit natürlich nicht lösen, dass man solche mittelalterlichen Objekte beseitigt.
Die Kunsthistorikerin Insa Christiane Hennen über die Kontroverse um ein Relief an der Wittenberger Kirche. Von Fragen nach dem Umgang mit kulturellem Erbe geht es jetzt ganz weit nach vorne, in die Zukunft. Das hat zumindest sich die sogenannte Vienna Biennale vorgenommen. Nach einer ersten Ausgabe vor 2 Jahren soll es bei dieser Biennale for Change um schöne neue Werte gehen. Aktueller hätte der Titel für Österreich kaum sein können. Dabei soll verhandelt werden, wie eine ökologisch nachhaltige Zukunft Realität werden kann, mit den Möglichkeiten von Kunst, Design und Architektur. Klingt durchaus nach dem Geist der klassischen Moderne. Mein Kollege Carsten Probst ist gerade in Wien. Herr Probst, geht das wirklich auf einer Biennale gut zusammen oder handelt es sich doch eher um eine Designmesse, bei der die Kunst dekoratives Beiwerk bleibt?
Ja, Frau Allrocken, der Anspruch ist in jedem Fall schon spürbar. Ein anderer als nur Dekoration, und das hängt sicherlich auch damit zusammen, also dass der inhaltliche Ansatzpunkt der Biennale, wie sie sich nennt, ja auch immer so der Ausblick auf die Entwicklung der digitalen Welt ist, also die Durchdringung des Alltags durch digitale Prozesse. Da stellt sich eigentlich ja in den Debatten der letzten Jahre mehr denn je die Frage, wie steht es eigentlich mit der individuellen Freiheit, mit der Selbstbestimmung, also wenn beispielsweise ganze Lebensprozesse immer stärker überwacht und digital durchsetzt sind. Also die Frage dazu nun ein weiteres Festival mit digitaler Kunst, das wäre sicherlich uninteressant, weil auch Kunst selbst überhaupt nicht mehr unbedingt für Freiheit und Autonomie dabei steht. Es liefe also quasi ganz von allein darauf hinaus, Architektur und Design zusammenzuführen und mit zu thematisieren, die also auch für die Gestaltung der digitalen Welten ja sehr, sehr wichtig sind. Also insgesamt, vielleicht um das kritisch auch vorwegzunehmen, diese säuberliche Spartentrennung von Kunst, Architektur, Design, die es bisher immer gab, die würde bei diesem Thema eigentlich überhaupt keinen Sinn machen. Man versucht es zusammenzubringen, könnte es für meinen Geschmack noch viel radikaler, noch viel innovativer tun.
Der Titel Schöne neue Werte, das ist ja vermutlich doch ironisch gemeint. Da gibt es aber noch was anderes, die Hauptausstellung im Museum für angewandte Kunst, die nennt sich Uncanny Values, unheimliche Werte. Aber zugleich ruft man im Untertitel noch dazu auf, die digitale Zukunft zu gestalten. Die haben Sie ja gerade auch schon erwähnt. Was haben Sie gesehen? Eher Dystopie, Utopie oder Chaos?
Ja, genau. Also Uncanny Values, das bezieht sich so ein bisschen erstmal auf Sigmund Freud, dieses Konzept des Unheimlichen. Es liegt sozusagen so ein bisschen in der wienerischen Umgebung natürlich. Da spielen erstmal so künstlerische Positionen die Hauptrolle, die psychologische Dimension. Also ich will mal 2 Arbeiten nennen, die mich auch wirklich angefasst haben, muss ich sagen. Einmal ein internationales Trio so von Künstler-Designern, die haben so einen KI, künstlichen Intelligenz-basierten Umweltmanager entworfen für Landschaftsdesign, der so auf der Basis von realen Satelliten, Umwelt, Bevölkerungs- und allen möglichen anderen Daten Vorschläge für die Optimierung der Umweltbedingungen macht. Und das grausige Ergebnis ist dann, was Sie so auf Bildschirm sehen können, ein furchtbares Terraforming, also quasi ganze Städte werden versetzt, Küstenstriche begradigt, Bevölkerungsstrukturen verändert. Also wirklich eine deprimierende Vision von Umweltschutz, die quasi alles ins Gegenteil verkehrt. Krass fand ich auch ein Projekt von Philipp Schmidt und Steffen Weiß, bei dem die künstliche Intelligenz quasi menschliche Alltagsprodukte neu entwirft, ohne den menschlichen Körper einzubeziehen. Das sind sind auch, also am Beispiel von Stühlen beispielsweise, teilweise absurde, interessante, aber auch absurde Sitzmöbel, die deswegen aber gerade so gruselig wirken, weil sie so realistisch, weil das überhaupt keine Zukunftsmusik mehr ist, sozusagen.
Also das klingt dann doch eher dystopisch. Wie können denn Strategien aussehen, um tatsächlich über eben Architektur, Design und Kunst etwas an der gegenwärtigen Situation zu verändern? Oder haben Künstler diese Möglichkeiten überhaupt nicht?
Also es geht natürlich, Frau Eilrocken, hier auch um praktische, praktische Projekte. Es gibt zum Beispiel eine Ausstellung zum Klimawandel, die versucht sich so in der Vorstellung von Prototypen des sogenannten Transformationsdesigns, wie kann man also eine ökologische Lebenswelt wirklich gestalten. Da gibt es ein Solarmobil zum Beispiel zu sehen mit einer Windschutzscheibe aus Sonnenkollektoren oder eine sogenannte Küchenkuh, die aus Nahrungsabfällen über Biogas dann wieder neue Stromproduktion anwirft. Dann gibt es aber im Bereich von, das ist Zukunftsmusik natürlich, aber dann gibt es im Bereich von Architektur und Städtebau doch wieder relativ viele Projekte, die auch schon realisiert sind. Also man bemüht sich doch immer jetzt zum Thema Dystopie oder Utopie, nicht zu weit weg in die Zukunft zu denken, nicht zu fantastisch zu werden, sondern immer noch eine Anbindung an die Realität zu haben. Deswegen glaube ich, Künstler, Architekten, Designer versuchen hier tatsächlich an der Realität irgendwie doch Anschluss zu finden. Aber wenn man ehrlich ist, natürlich ist es, sind es erstmal Einzelprojekte und natürlich wird quasi die massenhafte Nutzung von Digitalität über Google, Facebook und all diese anderen Datenschutzfragen erstmal bestimmt. Das müsste sich natürlich erstmal im Grundsatz ändern.
Schmaler Grat. Über die Biennale, die Biennale in Wien und dessen Motto Schöne neue Werte sprach ich mit Carsten Probst. Vielen Dank. Und während viele Politiker immer noch mit der Nachlese der Europawahlen beschäftigt sind, ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seit gestern zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Usbekistan. Mit seinem Besuch will er ein Zeichen der Unterstützung für den dortigen Staatspräsidenten setzen. Dieser hat seit seinem Machtantritt vor 3 Jahren in Usbekistan einen vorsichtigen Reformkurs eingeleitet. Laut Human Rights Watch ist das politische System aber nach wie vor zentralistisch, ohne große Aussicht auf freie Wahlen. Da ist es fast ein kleines Wunder, dass es in Taschkent ein kleines Theater gibt, das selbst den autoritären Führungsstil der Vorgängerregierung überlebt hat und noch immer ein wichtiger Ort für Andersdenkende ist. Aus Usbekistan berichtet Tilko Gries.
Was früher ein Lagerraum für Kartoffeln eines darüberstehenden Hotels war, ist zum Theater geworden. Das Ilchom, usbekisch für Inspiration. Während oben an der Erdoberfläche bis vor wenigen Jahren verschiedene Regime den Raum des Denkens oftmals brutal und eng begrenzten, kamen hier unten die Themen zur Sprache, über die oben geschwiegen werden musste: Politik, Korruption, Religion, Gewalt. Die Existenz eines Theaters wie Ilchom in einem demokratischen Staat, wie er ja immer genannt wurde, war im Interesse dieses Staates. Wenn es Vorwürfe gab, konnte er immer sagen, dort haben wir Ilchom, wir haben Demokratie und Redefreiheit, sagt Irina Bucharat, stellvertretende Direktorin des Theaters. Wir haben immer getan, was wir wollten. Was sie fast mit einem Achselzucken sagt, war und ist in Wahrheit keine Selbstverständlichkeit und ein komplizierter Weg. Im Jahr 2007 stand alles ganz nahe am Abgrund. Irina Bucharat schließt die Tür zu einem Zimmer auf, das seit nun 12 Jahren nicht verändert wurde. Hier hat Gründungsdirektor Mark Weil gearbeitet. Er wurde damals erstochen von Fanatikern, weil in einem Stück der Islam thematisiert wurde. Usbekistan ist ein weitgehend muslimisch geprägtes Land. Aber das Theater hat auch das Karimov-Regime überlebt. Nun bricht im Land eine neue Zeit an, die zu vermessen noch schwerfällt. Mehr Investoren und Touristen kommen, so viel steht schon fest. Aber mehr Kunstfreiheit auch an der Erdoberfläche, nicht nur in diesem Keller? Der künstlerische Leiter Boris Gafurov ist skeptisch. Keiner weiß es. Menschen ändern sich nicht so schnell innerhalb von 2-3 Jahren. Das Denken wurde über Jahre unfrei. Wir haben uns daran gewöhnt, in Angst zu leben. Das sitzt schon im Unterbewusstsein, unter der Haut. Jetzt sagen sie dir, Freiheit, aber du glaubst nicht an sie. Neu sei, dass der Name Ilchom nun im Staatsfernsehen genannt werde. Das Theater will so bleiben, wie es ist, selbstständig, ohne staatliche Einmischung, aber auch ohne großes Geld. Ein Schauspieler verdient kaum mehr als 100 Euro monatlich. Alle hier haben 2 oder 3 Jobs. Besser ausgestattet ist das Ensemble der Staatlichen Oper und des Balletts, das eines der prachtvollsten Gebäude Taschkents seine Heimstatt nennt. Spricht Mahmud Muratov von seinen Träumen, die ihm die beginnende Öffnung des Landes ermöglicht, fällt ein Name: Richard Wagner. Wir haben diesen Traum, wir denken darüber nach, weil wir möchten, dass ein Werk des genialen Wagner auch auf die Bühne der usbekischen Oper kommt. Der Usbeke sucht noch Partner aus Deutschland für sein Projekt. Dem neuen Präsidenten Mirziyoyev gebühre Dank, dass von Wagner nun immerhin geträumt werden könne, was früher unmöglich war. Was jedoch nicht bedeutet, dass Oper und Ballett in Taschkent Orte politischer Debatte werden wollen. Der Direktor hält eingeübte Distanz. Ich kann sagen, dass in diesem Theater der Visitenkarte Usbekistans niemals Fragen aufgebracht wurden, die mit Politik zu tun haben. Hier gibt es nur die reine, hohe Kunst. Das Programm, versichert der Direktor, werde in enger Abstimmung mit dem Kulturministerium festgelegt. Mit der sogenannten Liberalisierung Usbekistans gehen sie hier also sehr zurückhaltend um. Worin dann aber doch, neben dem Traum von Wagner, die kleinen Schritte bestehen, die im Land selbst größer wirken, zeigt die Abschiedsszene. Der Operndirektor muss vom Interview aufstehen, weil gleich die Vorstellung beginnt. Eine kasachische Folklore-Tanzgruppe betritt die Bühne. Für die beiden Nachbarländer Usbekistan und Kasachstan ist so ein Auftritt symbolisch, denn jahrelang war ein Austausch nicht möglich. Der Wandel mag nicht erheblich wirken, aber er hat begonnen.
Über das Ilchom-Theater in Usbekistan berichtete Tilko Gries. Und Doris Schäfer-Noske ist jetzt im Studio mit den Kulturmeldungen.
Der Schriftsteller, Filme- und Theatermacher François Veillet-Gans ist tot. Der Sohn eines belgischen Vaters und einer französischen Mutter ist gestern im Alter von 77 Jahren gestorben. In Deutschland wurde Veillet-Gans vor allem mit seinem Buch Franz und François bekannt, das 1999 auf Deutsch erschienen ist. Darin setzte er sich mit der Beziehung zu seinem Vater auseinander.
20 Jahre nach dem Tod meines Vaters wurde mir bewusst, dass sein Tod und die Beziehung, die ich mit ihm am Ende seines Lebens unterhielt, sich hervorragend für einen Roman eigneten. Nicht ein Sohn hat Franz und François geschrieben, sondern ein Romanschriftsteller.
Die großen Auszeichnungen hat François Veillet-Gans aber dann für andere Bücher erhalten. 2005 bekam er für seinen Roman »Drei Tage mit meiner Mutter« den Prix Goncourt, der als wichtigster französischer Literaturpreis gilt. Und 13 Jahre zuvor war er bereits für den Roman »Boxerwahnsinn« mit dem Prix Renaudot ausgezeichnet worden. Damit war Veillet-Gans einer der wenigen, die beide Auszeichnungen bekommen haben. 2009 wurde der Schriftsteller Mitglied der Académie Française. Wie bewahrt man das Erbe der Choreografin Pina Bausch? Die Bausch Foundation in Wuppertal verfügt über ein gewaltiges Archiv und nächstes Jahr sollen Unterlagen über 5 ihrer Stücke online veröffentlicht werden. Später werde nach und nach das gesamte Archiv online gehen, kündigte Salomon Bausch an, der Chef der Pina Bausch Stiftung. Der Sohn der Choreografin hatte kurz nach dem Tod seiner Mutter vor bald 10 Jahren die Stiftung gegründet. Darin sind unter anderem 9000 Videos und 200.000 Fotos sowie die Produktionsunterlagen zu allen 46 Stücken enthalten. In Polen sind 2 Männer wegen der Tötung eines Schafes bei einer Kunstaktion im ehemaligen NS-Vernichtungslager Auschwitz zu Haftstrafen verurteilt worden. Die anderen Teilnehmer der Aktion vom März 2017 müssen Geldstrafen zahlen, bestätigte ein Krakauer Bezirksgericht. Die bereits vergangenen Wochen gefällten Urteile wegen Tierquälerei und Denkmalschändung bestätigten frühere Schuldsprüche und seien nun endgültig. Die Gruppe aus Polen, Weißrussland und Deutschland hatte sich nackt am Tor des Lagers angekettet, während ein Mann mit einem Messer immer wieder auf ein Schaf einstach. Dabei wurde ein Banner mit der Aufschrift Liebe entfaltet, während die Gruppe ein Gebet sprach. Damit hätten die Teilnehmer gegen die Kriege in der Ukraine und Syrien protestieren wollen.
Das war Kultur heute. Nach den Nachrichten bringen Sie die Informationen am Abend dann mit Dirk Oliver Heckmann auf den neuesten Stand, unter anderem darüber, wie es in Österreich nach dem Misstrauensvotum weitergeht. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Danke fürs Zuhören.